Ja, wir haben diese Worte ja gehört. Und interessant ist, dass Paulus sie im nahen Zusammenhang in einer seltsamen Konstellation nennt. Er spricht die Verse vorher davon: Unser Mund hat sich zu euch geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht eingeengt in uns, sondern ihr seid eingeengt in eurem Innersten. Aber tu doch das als Gegenlohn dasselbe. Ich sage es wie zu Kindern, sagt er hier. Werdet auch ihr weit. Und danach, gleich nach diesen Worten, sagt er, gebt uns Raum in euren Herzen. Also hier spricht, wenn man das genau betrachtet, sozusagen die Sorge des Apostel Paulus heraus, weil die Korinther Sammlung ja etliche falsche Lehrer und falsche Apostel in sich hatte. Und die Sorge des Paulus war, dass sie unter ein Joch gezwungen würden, das sie eigentlich schon längst verlassen hatten. Ob das jetzt von der Seite der Judaisten gewesen ist oder Hellenisten, spielt keine Rolle. Sondern wichtig ist, es gab falsche Lehrer und falsche Apostel, die versuchten, ein Gesetz einzuführen, menschliche Regeln, Verhaltensweisen, was auch immer es gewesen ist, wenn wir allein an die Speisevorschriften denken, die im zweiten Korintherbrief ja ausführlich behandelt. All das zusammengenommen bringt mich zu dem Ergebnis, dass er hier mit diesen 5 Versen, die er hier faktisch in diesen außergewöhnlichen Zusammenhang hineinstellt, versucht, wir haben ja von unserem Bruder eben gehört, aus dem gesamten Zusammenhang der Schrift heraus deutlich zu machen, dass es eben nicht geht, dass jemand in Christus sein kann, gleichzeitig unter einer menschlichen oder dämonischen Herrschaft stehen kann. Jetzt mögen wir vielleicht für uns sagen, was geht uns das an? Wir haben mit Götzen nichts zu tun. Wir werden versuchen, das zeitgemäß aufzuarbeiten heute Morgen und auch einmal darzustellen, welche Gefahren auch für uns persönlich bestehen, wenn es um die Tatsache geht, sich nicht andersartig in ein Joch zu begeben, wie es Paulus hier wörtlich formuliert. Ja, ich möchte die Verse wie gewohnt der Reihe nach durchgehen, vom Vers 14 angefangen, und wir wollen ein wenig nachdenken über das, was Paulus uns hier zu sagen hat. Er sagt also, werdet nicht andersartig gejocht mit Ungläubigen. Diese Formulierung, andersartig gejocht, stammt aus dem Alten Testament. Und dort gibt es das sogenannte Kileaim-Gesetz. Kileaim heißt zweiartig, und die Septuaginta, die das Alte Testament ja ins Griechische übertragen hat, bringt genau das Wort auch hier, was wir im griechischen Grundtext finden, nämlich andersartig zusammengejocht. Und in 3. Mose 19,19 finden wir eine der ersten Anweisungen diesbezüglich an das Volk, wenn Gott dort sagen lässt, meine Satzungen sollt ihr beobachten. Und jetzt kommen die Kiliaim-Anweisungen. Er sagt, dein Vieh von zweierlei Art sollst du nicht begatten lassen. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besehen. Und ein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. Das findet man vielleicht heute seltsam. Und wir für uns teilweise vielleicht auch. In 5. Mose 22, in dem großen Rückblick, den Mose hält auf die Israel-Geschichte, führt er das noch einmal an, weil ja auch das ganze Gesetz nochmal in 5. Mose behandelt wird. Und er sagte in Kapitel 22, Vers 9, es ist etwas anderes, aber es ist im Grunde das Gleiche. Er sagt, du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besehen. Du sollst nicht pflügen mit einem Rind und einem Esel zusammen. Und du sollst nicht Zeug, also Kleidung, von verschiedenartigem Stoff anziehen, zum Beispiel Wolle und Leinen zusammen. Es mutet ja seltsam an, dass Gott solche Anweisungen gibt, aber wir werden nachher auch sehen, dass das seinen Sinn hat. Es geht also einfach darum, aufzuzeigen, dass Vermischungen nicht göttlich sind, denn schon allein in dem Schöpfungsbericht erkennen wir, dass er sagt, es ist alles nach seiner Art erschaffen. Das Einzige, was ein Mischling war, war der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Den hat er nicht gepflanzt, weil er eben nur artreine Dinge geschaffen hat. Das ist die göttliche Grundlinie, um die es geht. Wir haben schon von Zerubabel gehört, etwas später. Ich möchte den Text mal lesen, in Esra Kapitel 4, Verse 1 bis 3, weil auch das bemerkenswert ist. Nämlich Zerubabel beim Bau des zweiten Tempels, und wenn jemand ein Haus baut, das wissen wir ja, ist eigentlich jede Hand gebraucht und gefragt. Und hier passiert etwas, was wir auch unter dieses andersartig, nicht andersartig Jochsein einstufen müssen. Denn er berichtet hier, der Esra 4, Vers 1, und die Feinde Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung Jahweh, dem Gott Israels, einen Tempel bauten. Es gab einen Völkertausch, und der Assyrerkönig hat ja die Völker im Nordreich ausgetauscht mit den Assyrern, und die waren jetzt unmittelbar Zeuge von diesem Ereignis. Und sie traten zu Zerubabel und zu den Häuptern der Väter und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hier heraufgeführt hat. Das waren Ausländer, das waren Assyrer, die umgesiedelt worden sind durch diesen Völkertausch. Und sie haben im Lande des Yahweh-Gottes, das war ja Geschichte, jetzt versucht, diesem Gott auf ihre Art und Weise zu dienen und zu opfern. Und das erzählen sie ihr. Aber Zerubabel sagt, und auch Jeschua und die übrigen Häupter der Väter Israels sprachen sie ihnen: Es geziemt euch nicht, mit uns, unserem Gott, ein Haus zu bauen, sondern wir allein wollen ja weder dem Gott Israels bauen, wie der König Kores, der König von Persien, uns geboten hat. Also Hilfe am Heiligtum oder beim Bau des Heiligtums wurde abgelehnt von den Israeliten, von den zurückgekehrten Juden. Hilfe von Ausländern, wenn man so will, von fremden Menschen, die mit dem Gott Yahweh eigentlich gar nichts zu tun hatten, sondern nur einen formalen Gottesdienst abgehalten haben, in der Meinung, dass diesem Gott das genügen würde. Und Zerubabel hat hier ganz klar entschieden, natürlich unter der Leitung des Geistes Gottes, und zu sagen, nee, am Heiligtum bauen nur die, denen dieses Heiligtum von Gott zugesprochen ist und niemand anders. Also keine Zusammenjochung von verschiedenen geistlichen Mächten. Wenn wir in den neuen Bund schauen, ist das nicht anders. Und hier erfahren wir etwas von unserem Apostel Paulus, der in Galater Kapitel 5, Vers 1 zum Beispiel sagt: Wir sind für die Freiheit in Christus freigemacht. Lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft halten. Und er führt das ja näher aus, weil auch die Galater in Gefahr standen, zurückzufallen ins Gesetz durch diese falschen Lehrer. Also ganz deutliche Abgrenzung gegenüber Bestrebungen, die den Heilsplan Gottes nicht entsprechen, ihm zuwiderlaufen, nämlich zurück ins Gesetz. Oder im zweiten Korintherbrief etwas vorher, vor den Versen, die ja heute dran sind, Kapitel 3, Vers 17, da sagt er: Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also wir stehen in der Freiheit des Christus. Die Freiheit des Christus, ich formuliere das gelegentlich auch so und sage, die Sklaverei des Christus oder die Sklaverei in und mit Christus ist höchste Freiheit. Es gibt keine größere Freiheit, als Sklave Jesu Christi zu sein. Und er selber hat, wenn wir den Bericht des Lukas verfolgen, Kapitel 16, 13, hat er vorgewandt und hat gesagt: Du kannst nicht zwei Herren dienen. Weil entweder wirst du den einen lieben und den anderen hassen oder den einen anhängen, den anderen verachten. Also es funktioniert nicht. Wir müssen eine klare Linie haben. Die Linie heißt im neuen Bund Freiheit in Christus. Und auch wenn ich Gefahr laufe, das ein oder andere Mal vielleicht jetzt etwas negativ aufzufallen, ich bin das ja gewohnt, ich riskiere das einfach mal und versuche mal darzustellen, nachher nochmal in etwas anderer Form, was heute unter Umständen dieses andersartige Joch für uns im Neuen Bund auch sein kann. Da gibt es zum Beispiel Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften, die sich Namen geben. Ist das Namen geben für eine christliche Gemeinschaft in Ordnung? Oder was hat Paulus gesagt? Die einen sind für Apollos, die anderen sind für Paulus. Ist der Christus zerteilt? Bin ich Luther- oder Papstanhänger? Also der Name, allein schon der Name, sich einen Namen zu geben, ist ein Teil dieser Unfreiheit, die wir aber doch nicht haben, sondern wir sind in Christus frei. Oder wenn ich an Vereinsbildungen denke, jede dieser Gemeinschaften, die einen Namen sich gibt, muss auch einen Verein gründen. Und dann musst du dem Amtsgericht die Satzung vorlegen. Dann musst du der Finanzbehörde einen Bericht erstatten, wegen Steuerbegünstigung und Spenden und Ähnlichem. Das heißt, du machst dir Bündnisse mit Ungläubigen. Du musst Bündnisse mit der Verwaltung machen. Das kannst du bei einer privaten Firma, ist das okay. Aber bei einer Wortgemeinschaft, bei einer geistlichen Wortgemeinschaft, im Geist unseres Herrn und der Freiheit des Christus, ist das für mich schon Hurerei mit dem Staat. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Oder wenn wir an Traditionen denken. Jetzt steht wieder das allgemein bekannte Osterfest vor der Tür. Osterbräuche, in meiner Schrift finde ich daran keine. Kruzifixe, Madonnen, religiöser Götzenkult, die Welt ist voll davon. Und wir als Herausgerufene des Christus und der Freiheit des Christus sollten auch hier Maßstäbe setzen in unserem ganz persönlichen Leben und uns nicht andersartig jochen mit diesen Mächten. Oder wenn ich noch etwas anführen darf, was in den Gemeinden immer mehr überhand nimmt, die Missachtung der Hauptesordnung. Die göttliche Hauptesordnung steht fest, aber in den Gemeinden um uns herum werden Aufgaben von Frauen erfüllt, die eindeutig nach der Schrift den Brüdern zugeordnet sind. All das und noch vieles mehr, mir fällt bestimmt noch manch anderes ein, ist das andersartige Joch auch heute, hier und jetzt in unserer Zeit. Und wir müssen aufpassen, dass wir als einzelne Glaubende in dem Verantwortungsbereich, in dem wir uns befinden, klar erkennen, wo es solche notwendigen Abgrenzungen, deswegen dieses Thema gottgemäße Abgrenzungen gibt und wir dann geistliche Konsequenzen ziehen. Natürlich ist es leicht oder einfach, davon zu reden. Es wird auch noch niemand etwas dagegen haben, wenn du davon sprichst. Aber ab dem Moment, wo du handelst, wo du das in die Tat umsetzt, wirst du Schwierigkeiten bekommen. Es ist einfach so. Und ich habe ein langes Leben mit dem Wort hinter mir, auch wenn das zum Teil sektierisch gefärbt war. Aber ich weiß, wovon ich rede, wenn es um Bräuche und Traditionen geht. Ich möchte noch ein Wort von Paulus anfügen, 1. Korinther 9, ab Vers 19, weil dieses Wort gerne und oft gebraucht wird, auch von den Verfechtern der Traditionen, die versuchen, Tradition in die Wortgemeinschaft einzubinden, mit diesen Argumenten des Paulus. Aber ich finde, das ist kein Argument, du kannst selbst urteilen. 1. Korinther 9, ab Vers 19, Paulus schreibt hier, denn wiewohl ich von allem frei bin, die Freiheit in Christus, wir haben davon gesprochen, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, auf dass ich so viele wie möglich gewinne. Und jetzt kommt der Punkt, um den es geht. Ich bin den Juden geworden wie ein Jude, auf dass ich Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, wiewohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, auf dass ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden, wiewohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzgemäß unterworfen, auf dass ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche errette. Wenn ich das überzeichne, wenn ich das als Argument benutze für das Hineinnehmen von Traditionen, dann müsste ich sagen, ich muss ein Hurer werden, um Hurer zu gewinnen. Ich muss ein Mörder werden, um Mörder zu gewinnen. Und niemand wird wohl sagen, dass Paulus das hier gemeint hat. Sondern diese Angleichung ist eine Angleichung der Argumentation. Ich muss mit einem Juden anders reden, muss mich anders verhalten. Wir wissen auch, dass Paulus den Timotheus beschnitten hat und den Titus nicht. Es gibt Umstände, in denen auch solche Dinge mal notwendig gewesen sind. Aber das ist nicht ein Argument dafür zu sagen, ich muss jetzt weltliches Gedankengut annehmen oder weltliche Bräuche oder religiöse Traditionen, damit auf mich gehört wird. Ich denke, so weit hat Paulus hier nicht gedacht. Und deswegen sagt er in diesem Vers 14 noch, Denn welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Er klassifiziert also dieses andersartige Gejochtsein mit Licht und Finsternis. Und wenn wir mal schauen, was Licht und Finsternis ist nach der Schrift, dann erkennen wir, dass Licht immer aktiv ist. Licht ist aktiv. In Johannes 1, Vers 5 wird uns gesagt, von Christus als dem Licht, das in diesen Kosmos kam, die Finsternis hat es nicht erfasst. Immer wenn Licht kommt, muss die Finsternis weichen. Oder in 1. Johannes 1, 5, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Also Licht ist aktiv, Finsternis passiv. Wenn ich das Licht da am Schalter ausmache, wird es hier dunkel, wenn draußen Nacht wäre. Aber du kannst jetzt keinen Schalter umlegen und es finster machen. Das geht einfach nicht, sondern Finsternis ist passiv. Finsternis entsteht nur, wenn Licht sich zurückzieht. Finsternis kann nie aktiv das Licht verdrängen. Das ist unmöglich. Und das lesen wir schon im Alten Testament, im Psalm 139, 11. Ein interessanter Text in diesem Zusammenhang, Psalm 139, 11, da heißt es, und spräche ich, also nur mal angenommen, sagt er hier, nur Finsternis möge mich umhüllen und Nacht werde das Licht um mich her, wenn es so wäre. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Also er sagt, wenn ich schon jetzt ein finsterer Typ wäre, wenn ich mit Finsternis umhüllt wäre und käme zu dir, dann müsste die Finsternis weichen. Dann würde diese Nacht, diese Finsternis an mir leuchten wie der Tag. Verstehst du? Weil die Finsternis keine Macht hat. Die Finsternis ist passiv. Sie kann nur existieren, wenn sich das Licht entfernt. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Grundsatz. Und deswegen sagt er hier, Gemeinschaft mit Licht und Finsternis geht überhaupt nicht. Die kannst du nicht vermischen. Wenn du Licht mit Finsternis zusammenbringst, gewinnt das Licht, weil die Finsternis muss weichen. Und das ist aber auch ein ganz tröstlicher Aspekt für uns, nämlich zu wissen, wenn wir es mit Christus zu tun haben, wenn wir in dem Christus sind, dann hat die Finsternis über uns keine Macht, weil sie passiv ist. Wir hatten vor etlichen Tagen ein Gespräch mit einer jungen Frau, die Bedenken hatte, dass die Träume, die sie hat, dämonisch sind. Und wir konnten ihr helfen zu erkennen, dass das sicher nur psychologische Gründe sind, Überlastung, Arbeit etc. Weil wenn du in Christus bist, haben Dämonen keinen Zutritt. Wenn Finsternismächte Zutritt haben wollen, geht das nur, wenn ich mich vom Licht entferne. Sich vom Licht entfernen heißt Gemeinschaft haben mit der Finsternis. Andersherum geht das nicht, weil die Finsternis eben passend ist. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, 5, ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wenn das so ist, wenn ich ein Sohn des Lichts bin oder eine Tochter des Lichts, 1. Thessalonicher 5, 5, dann hat die Nacht keine Chance. Epheser 5 ab Vers 7, ein ähnlicher Gedanke. Er sagt, ihr seid nicht Mitgenossen der anderen, aber einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr überführt sie. Also Gemeinschaft haben mit Finsternis geht schriftgemäß nur, wenn ich mich vom Licht zurückziehe. Wenn ich nicht mehr am Licht dranbleibe, dann ist möglich, dass Finsternis mit mir Gemeinschaft haben kann. Beides zusammen unmöglich. Und das, denke ich, ist wichtig für uns auch als ganz grundsätzlicher Gedanke zu diesem Thema, zu erkennen, wie gefährlich es sein kann, sich von diesem Licht der Wahrheit des Wortes Gottes zu entfernen, wie leicht man dann unter ein andersartiges Joch gelangen kann. Paulus führt weiter aus im 2. Korinther 6, Vers 15 im nächsten Vers, ein neues Beispiel, um dies deutlich zu machen, seinen Gedanken. Er sagt, welche Übereinstimmung hat Christus und Belial? Es gibt auch Belial, es gibt beides im Hebräischen. Welche Übereinstimmung oder welchen Anteil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Wir haben den Text ja eingangs gehört. Das Wort für Übereinstimmung hat im Grundtext die Bedeutung von Symphonie. Also Symphonie, zusammenstimmen wirklich, heißt also gleich denken, gleich reden, gleich handeln. Welche Symphonie, welches gleiche Denken, Reden und Handeln hat Christus mit Belial? Gar keins, ist die Antwort. Ganz klar. Und Paulus schrieb dann die Korinther ja im 1. Korinther 10, als er dieses Götzenopferfleisch-Thema behandelt, da sagt er, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Beides geht nicht. Im Alten Testament werden die ist dieser Belial-Begriff oder Belial-Begriff ein Beiname für den Satan. Und Menschen, die diesem Gott folgen, werden Kinder oder Söhne Belials genannt im Alten Testament. Und interessant ist, dass in diesem Wort allein schon Belial, der Anfang, hat auch was mit Babel zu tun. Dieses Bel, hebräisch Bel und Lamed, also B und L in unserer Sprache leichter zu verstehen, heißt ja, B ist die 2 und Lamed ist das Zeichen für die Zunge. Also in zwei Zungen könnte man sagen. Babel heißt ja auch in zwei Zungen oder in Vermischung. Und wenn dieser Beel der Name für Satan ist, erkennen wir hier einen Zweizüngigen. Einen, der mal so und mal so redet. Einen, der vermischt. Denk an den Baum im Garten Eden, wo Gut und Böse drauf war. Er war ja von ihm gepflanzt. Und deswegen, er ist derjenige, der zweizüngig ist. Schauen wir aber Gott an, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der selber Gott ist, dann ist im Hebräischen hier die Bezeichnung El. Und El heißt Aleph Lamed, also A und L. A der eine, der erste, und El die Zunge, also eine Zunge. Unser Gott ist einzüngig. Bei unserem Gott ist ja, ja, nein, nein. Bei unserem Gott ist Licht und keine Finsternis. Und beim Bel ist beides vorhanden. Und deswegen ist es wichtig und interessant, dass für uns auch das zu erkennen, dass in unserem Leben der Einzüngige die Oberhand hat und nicht wir mit dem Zweizüngigen irgendein Bündnis eingehen. Da heißt schon im Jakobus 1,17, von Gott, von ihm kommt jedes vollkommene Geschenk, von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt, noch eines Wechsels Schatten. Oder wir haben schon 1. Johannes 1,5 zitiert, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Also welchen Anteil hat jetzt ein Gläubiger mit einem Ungläubigen, fragt Paulus hier. Und es ist ja eine rhetorische Frage und die Antwort liegt auf der Hand, nämlich keinen Anteil sollte er haben. Wir haben in der Einleitung schon gehört, wenn du schon bei der Eheschließung Kompromisse machst und mit einem Ungläubigen eine Verbindung eingehst, ein Kompromiss ist immer zum Nachteil des Besseren, weil das ist im Leben überall so, bei jedem Vertrag, bei jeder Verhandlung, bei jeder politischen Verhandlung genauso, die Kompromisse, die die Parteien machen, sind immer zum Nachteil des Besseren, weil das Bessere sich an das Schlechtere angleichen muss, damit es funktioniert. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Wenn du heiraten willst und sagst, ja, mein Mann oder meine Frau oder meine Zukünftige oder mein Zukünftiger, den werde ich schon erinnern, und ihr könnt mir glauben, ich habe schon viele Ehevorträge gehalten und auch schon viele Gespräche dazu gehabt und habe viele Ehen kennengelernt, die das probiert haben und es hat meistens nicht funktioniert. Eins hat er gesagt, die Regel oder die Ausnahme zur Regel ist höchst selten, weil das Bessere sich angleichen muss an das Schlechtere. Deswegen steht da geschrieben, heirate im Herrn.
Ich habe eine Frage. Das heißt aber doch auch, dass wir nicht aus Gottes Hand fallen können, wenn wir in Christus sind. Ist es nicht auch irgendwie so, sagen wir mal, was Zuversichtliches, dass wir die Zuversicht haben, dass wir nicht abstürzen werden, wenn er in unserem Herzen wohnt.
Das ist richtig. Aber die Frage ist, wenn du jetzt gläubig wirst, während du mit jemandem verheiratet bist, das ist ja was ganz anderes, als wenn du als gläubiger Christ vorsätzlich dir einen andersartig gejochten Partner suchst. Dann bin ich der Meinung, hat Gott auch das Recht, auch wenn du in Christus bist und er dich festhält, dich auf Erziehungswege zu schicken, die nicht immer angenehm sind. Und das kann man sich ersparen, indem man eben dem Wort gehorcht und gleich einen Partner nimmt, der nicht von einem, oder indem man sich nicht andersartig zusammenjocht, indem jemanden sucht, der auch in Christus ist, auch wenn es länger dauert und manchmal schwierig sein mag, denn wenn der Herr will, wird es auch gelingen. Also, du bist in Christus, auch wenn du das machen solltest, so ein Akt des Ungehorsams, der Erziehungsmaßnahmen nach sich zieht, die nicht angenehm sein mögen. Und der Herr bewahre uns davor, unseren jungen Menschen das nicht zu sagen, sondern deutlich zu machen, welche Konsequenzen das haben kann. Gut, zurück zu unserem Thema hier. Anteil gibt es also keinen. Schon in Sprüche steht 13, Vers 20, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Und wer sich zu Toren gesellt, dem wird es schlechter gehen. Wir hatten schon, glaube ich, unser Bruder Günther hat uns das schon gesagt, wenn du zum Bäcker gehst, dann mit einem schwarzen Anzug, kann es garantiert sein, wenn du aus der Backstube kommst, bist du weiß. Oder wenn du mit einem weißen Arztkittel zum Schornsteinfeger mit das Dach gehst, dann kommst du zurück, da ist irgendwo was Schwarzes dran. Das ist einfach so. Und deswegen, der Umgang ist entscheidend und wenn wir das wissen, können wir uns ja entsprechend einstellen. Also Anteil sollten wir keinen haben. Und da gibt es noch eine interessante Begebenheit in der Apostelgeschichte. Kapitel 8 berichtet uns Lukas von einem Simon. Ein Simon, der auch der Meinung war, er will wie Petrus den Heiligen Geist verteilen und diese Gabe des Geistes kann man sich eben mal so mit Geld kaufen. Und da steht hier, als Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, bot er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Gewalt, auf dass ich, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Das ist doch eine gute Sache, ne? Heiligen Geist weitergeben. Und was sagt Petrus zu ihm? Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass deine Gabe Gott durch Geld, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Los an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Also wir sehen, der Beweggrund ist entscheidend und auch hier eine klare Abgrenzung hin zu Menschen, so wie das auch bei Zerubabel war, die nur eine Form der Gottseligkeit haben, wie Paulus an Timotheus schreibt, aber deren Kraft nicht besitzen. Und so kann Paulus weiter sagen, ein weiterer Vergleich im Vers 16, welcher Zusammenhang hat der Tempel, welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern, mit Idolen, wir haben es in der Einleitung gehört. Denn wir sind die Tempel des lebenden Gottes, so wie Gott sagte, ich werde in ihnen innewohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Der Tempel, von dem hier die Rede ist, es gibt im Grundtext des Neuen Testamentes ja zwei Worte dafür. Eins, das das Heiligtum direkt beschreibt und eins, was die ganze Tempelanlage beschreibt. Und hier haben wir das Wort für das Heiligtum. Also da das Innerste des Tempels im Grunde, was früher in der Stiftshütte das Heilige und das Allerheiligste war, das gab es ja dann auch im Tempel. Und diesen Bereich spricht Paulus ja an und sagt, dieser Bereich des Tempels hat keine Gemeinschaft mit Idolen. Was wollen Idole im Heiligtum Gottes, in seiner Anwesenheit? Und die Konsequenz, die er hier nennt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, dann im Vers 19, nach diesen Versen, die wir heute betrachten, da sagt er, wisst ihr denn nicht, dass ihr oder euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst seid? Also, wenn im Tempel, in diesem Steintempel in Jerusalem, schon Paulus sagt, da haben Idole nichts zu suchen, und jetzt seid ihr Und ich, wir, der Tempel des Heiligen Geistes oder die Wohnung Gottes, wie es auch im Hebräerbrief heißt, dann haben wir auch in uns Idole oder Götzenbilder nicht zu suchen. Natürlich ist die Frage, was sind Götzenbilder? Dazu komme ich später noch in unserem Leben, möglicherweise. Wir sind der Tempel, das heißt die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, ist der Tempel Gottes. Und er sagt ja so, wie Gott zu Israel gesagt hat, 3. Mose 26, 11 und 12. Da kommt das her. Paulus zitiert ja ein Wort aus 3. Mose, was Israel betrifft, und sagt zu der Leibesgemeinde des Christus, ihr seid die Wohnung Gottes, so wie er gesagt hat zu Israel. Ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen, 3. Mose 26, 11. Und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Und ich werde in eure Mitte wandeln und werde euer Gott sein. Und ihr werdet mein Volk sein. Prophetisch auch angedeutet auf die Wiederherstellung Israels. Denn im Alten Bund hat es ja nicht funktioniert. Aber Grundsatz und wichtig, der Tempel Gottes, die Leibesgemeinde des Christus und Israel, als es noch Gänsefüßchen treu war, hat Gott in ihrer Mitte gewohnt. Später hat er gesagt, zu Mose, stell das Zelt außerhalb des Lagers, weil wenn ich jetzt in das Lager reingehe, muss ich sie alle vernichten. Also sie haben schwer auch mit Götzenkult zu tun gehabt. Und deswegen ist es wichtig für die Leibesgemeinde des Christus, für uns als Glieder am Leibe des Christus zu wissen, wir gehören vollständig ihm. Wir sind kein Tempel für Idole, sondern für den Geist Gottes. Wir sind sein Haus, Hebräer 3, Vers 6. Und die Korinther hatten das offensichtlich noch nicht vollständig verstanden und waren jetzt in Gefahr, diesen falschen Aposteln und falschen Lehrern zum Opfer zu fallen. Und deswegen musste Paulus sie immer wieder ermahnen und sagen, denkt dran, ihr seid der Tempel Gottes, 1. Korinther 3, 16. Der Geist Gottes wohnt in euch. Wenn das so ist, und das ist interessant für uns, der Tempel Gottes ist heilig, sagt er zu ihnen. Und solche seid ihr. Was ist denn heilig? Heilig heißt, da hat Gott etwas für sich genommen. Heilig heißt nicht, wesensgleich mit Gott zu sein. Wenn er die Korinther im ersten Vers seiner Briefe Heilige und Geliebte nennt, dann nicht, weil sie tadellos gewesen wären und ohne Fehler, nein, im Gegenteil. Er nennt sie Heilige, weil sie von Gott herausgenommen sind. Weil Gott die Leibesgemeinde des Christus, wenn du dazugehörst, auch dich, herausgenommen hat für einen ganz bestimmten Zweck. Alles, was Gott für sich nimmt, für sich in Anspruch nimmt, ist heilig, weil er es benutzt. Deswegen ist es heilig. Nicht, weil wir besonders fromm sind oder besonders anständig oder was auch immer. Nein, wir sind heilig, weil er heilig ist und uns als heilige Werkzeuge benutzt. Deswegen sind wir heilig. Und interessant ist ja auch, wenn es um den Tempel geht, das war ja der Kernsatz dieses Verses, in dem keine Idole sein sollen, dass in der Ekklesia, in der Leibesgemeinde, im Neuen Bund, im Gegensatz zum Alten Bund, dieser Tempel sozusagen passiv erbaut wird. Gott macht es, nicht der Mensch. Epheser 2, Vers 20 und bis 22. Dort lesen wir ganz klar, ihr seid aufgebaut, aorist passiv, also passiv im Grundtext, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Jetzt nochmal Vers 22, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet, nicht Zukunft werdet, sondern passiv, das macht jemand, nämlich Gott. Ihr werdet aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geiste. Also diesen geistlichen Tempel können nicht wir bauen, sondern ihn baut er. Und der Petrus ist der gleichen Meinung. Interessanterweise ist für mich wichtig. Ich bin ja gerade eben dabei, den Petrusbrief Vers für Vers zu kommentieren, in der gewohnten Art. Die meisten von euch kennen das. Und es ist interessant, der Petrus ist paulinischer als Paulus, auch wenn das mancher nicht wahrhaben will. Ich habe mir die Mühe gemacht, Stück für Stück alle Stellen, die Petrus und Paulus gleich nennen, das gleiche Thema, wo sie übereinstimmen, besonders zu kennzeichnen und das auch in den Index aufzunehmen, sodass wir mal die gewaltige Übereinstimmung der Lehre des Petrus und des Paulus erkennt, dass sie ein Evangelium verkünden, nicht zwei verschiedene Evangelien. Das ist mir ganz wichtig und das wird hier auch deutlich in diesem Vers. Also Paulus sagt, ihr werdet aufgebaut zu einem geistigen Tempel. Das macht ihr nicht selbst. Und Petrus sagt, ihr werdet auch ihr selbst, nicht Zukunft, wieder passiv, als lebende Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, 1. Petrus 2, Vers 5. Also das wird gemacht. Dieser Tempel wird gebaut. Und wenn Gott diesen Tempel baut, haben wir kein Recht, in diesem Tempel, der wir selber sind, Idole an die Wand zu hängen, um das mit einem Raum zu vergleichen oder Götzenbilder einzubringen. Oder götzendienerische Dinge zu tun, die nicht da hineingehören. Das ist die Warnung des Wortes an uns. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, 21, nach Elberfeld, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und 1. Johannes 5, 21, wirklich steht dort, wahrt euch selber weg von den Idolen. Wie viele Idole gibt es in dieser Welt? Jetzt magst du vielleicht sagen, wir sind schon alt genug und ja, mit den Sportidolen, mit den Musikidolen nichts mehr am Hut, sei es ein leidenschaftlicher Verehrer von Mozart oder sowas, auch das könnte ja am Ende dazu führen. Aber ich möchte mal 7 neuzeitliche Götzen aufzählen, wo auch die Leibesgemeinde des Christus in Gefahr steht, das ein oder andere in ihr Leben hineinzunehmen. 7 Götzen, von denen Paulus sagt, die haben diese Idole mit dem Tempel Gottes, der ihr sein wollt, nichts zu tun. Das erste nenne ich Rauschmittel. Rauschmittel als moderner Götzendienst. Paulus schreibt Epheser 5, 18, berauscht euch nicht mit Wein. Kaffee, danke. Berauscht euch nicht mit Wein. Und in Timotheus schreibt er 2. Timotheus 3, 4, es gibt welche, die sind aufgeblasen und lieben die Vergnügungen mehr als Gott. Also Rauschmittel, Drogen, Alkohol, Kaffee, Tee, alles was es da gibt, was dich berauschen kann, was dich high macht. Was gehört noch dazu? Musik. Es gibt Glaubende, die tanzen so lange nach Musik, bis sie umfallen. Das ist Rauschmittelmusik. Oder Filme, Spiele etc. Dir fällt noch mehr ein. Es gibt eine Menge moderner Rauschmittel, denen wir auch als Leibesgemeinde zum Opfer fallen können. Also musst du eine Selbstprüfung vornehmen, ob eventuell der Götze Rauschmittel in deinem Tempel des Geistes an der Wand hängt. 2. Punkt, Statussymbole. Ich nenne jetzt nur welche und muss nicht erschrecken. Häuser, Raumausstattung, Autos, Markenkleider. Du kannst ein Haus haben, die meisten von euch haben eins. Ich habe keins, auch kein Weinbuch, mir fällt kein Ziegel auf den Kopf, sagt man so. Es geht nicht darum, das zu besitzen. Es geht nicht darum, sich seine Wohnung schön einzurichten. Es geht nicht darum, nicht Auto zu fahren, das brauchen wir alle. Es geht nicht darum, was Ordentliches anzuziehen. Sondern es geht darum, diese Dinge als Wichtigstes in meinem Leben anzusehen und zu benutzen und vor den Menschen zu glänzen. Ein Statussymbol ist etwas, wo ich etwas darstellen will. Also wenn wir sagen würden, du kannst hier in unserer Gemeinde nichts werden, weil du kein Haus besitzt, dann wäre das eine Überbewertung dieses materiellen Besitzes. Oder wenn du deine ganze Zeit, deine ganze Kraft, dein ganzes Geld benutzen musst, um ein solches Haus, Auto, Raumausstattung, was immer es sein mag, zu finanzieren und hast keine Zeit, dich mit dem Wort zu beschäftigen, ist es ein Götze in deinem Leben. Es kommt also darauf an, was ich damit mache. Ich habe früher immer gesagt, als ich noch Zeuge Jehovas war und wir haben Missionare unterstützt, habe ich immer gesagt, es gibt Leute, die beten um ein Auto und die werden keins kriegen, weil sie das zu Unrecht tun. Aber es gibt Missionare, die darauf angewiesen sind. Und wenn das kaputt geht, dürfen die um ein Auto beten. Verstehst du den Unterschied? Darum geht es. Also die Überbewertung von Statussymbolen, eine Gefahr in unserer Zeit. Denk nur an die Magenkleidung für Schulkinder, schrecklich. Am liebsten würde ich Uniform einführen, aber ich habe ja nichts zu sagen. Ein dritter Punkt, das Geld. Ein Götze ersten Ranges in unserem Leben, möglicherweise, wenn du Aktienbesitzer bist, wenn dein ganzes Vermögen in Aktien steckt und du Tag und Nacht die Börse beobachten musst und Angst haben musst in deiner Existenz, dann ist das Götzendienst pur. Oder übertriebene Vorsorge. Vorsorge ja, aber keine übertriebene Vorsorge. Glücksspiele, eigentlich für uns kein Thema. Aber müsste das hin und wieder vielleicht doch geben, auch unter Glaubenden. Also das Geld ist nützlich und wichtig, aber es darf nicht zum Mittelpunkt meines Lebens werden, ganz gleich in welcher Form. Vierter Punkt, 6. Tja, in unserer sexgeladenen Gesellschaft gibt es Lebensgemeinschaften, die unrechtmäßig zusammenleben. Es gibt gleichgeschlechtliche Beziehungen, es gibt diverse Clubs. All das sind Dinge, die ja bis zu uns nach Hause dringen durch Literatur und Medien, wobei wir in Gefahr stehen, wenn Paulus sagt, das sind Leute, die haben alle Empfindung verloren, Epheser 4, Vers 19. Sie geben sich selbst der Ausschweifung hin. Sie treiben alle Unreinigkeit mit Gier. Also wenn diese fleischlichen Dinge das ganze Leben beherrschen, dann ist das ein Götzendienst auch ersten Ranges. Das sollte im Tempel Gottes keinen Platz haben. Jetzt ein fünftes Thema, das uns alle betrifft, weil wir das jeden Tag machen müssen, essen und trinken. Niemand kommt ohne aus, es sei denn, das ist gerade Fastenzeit. Aber selbst ein Fasten, religiöses Fasten, kann Götzendienst sein. Achtung. Also Essen und Trinken. Paulus schreibt Philipper 3, 19. Es gibt Menschen, deren Ende ist Verderben, weil ihr Gott der Bauch ist. Und sie sinnen auf das Irdische. Also wenn Essen und Trinken das Wichtigste in meinem Leben ist, und ich dabei alles andere vergesse, wäre das eine Form des Götzendienstes, ganz klar. Also Essen und Trinken soll auch nicht Nebensache sein. Es soll ja schmecken, keine Frage, gut kochen, meine Frau kocht auch gut. Ich möchte also das überhaupt nicht missen. Und ich habe schon gesagt, falls ich jemals alleine sein muss, wie unser Bruder Hermann, hat sich ja darauf eingerichtet, er ist Küchenchef schon viele Jahre. Aber wenn ich das jetzt machen müsste, ganz neu, es gäbe eine ganz seltsame Kost dann zu Hause, die mir wahrscheinlich nicht mehr so schmecken würde, wie das, was ich jetzt, wie viele Jahre, 37 Jahre gewöhnt bin, oder 38, so genau weiß ich das nicht, in etwa. Also Essen und Trinken gut, aber auch hier, man kann es übertreiben, und Schlemmerei oder Wellness, das Gegenteil, sich gut gehen lassen, Feste feiern, das sind alles Dinge, die mit Essen und Trinken zu tun haben. Die Menschheit fällt von einem Fest ins andere. Kaum ist Weihnachten vorbei, gibt es den Fasching und dann kommt Ostern und Pfingsten und dann kommen die Stadtfeste und die Feuerwehrfeste und was da noch alles ist. Alles wird immer irgendwas gefeiert. Und wenn wir nichts haben zum Feiern, müssen wir was erfinden. Der Tempel Gottes hat immer noch Festfeier, weil der Christus in ihm wohnt. Und wir brauchen diese Dinge nicht. Sechster Punkt, Macht. Macht im schlichten Ausdruck dieses Wortes. Da schreibt schon der Prediger, Kapitel 8, Vers 9. Alles habe ich gesehen und ich habe mein Herz auf alles Tun gerichtet, welches unter der Sonne geschieht. Zur Zeit, Achtung, wo der Mensch über die Menschen herrscht zu ihrem Unglück. Hat sich nichts geändert dann. Das ist schon die ganze Zeit so, bis heute. Und was lernen wir daraus? Macht, Karriere, beruflich, politisch, gesellschaftlich, religiös, das ist das, was die Menschen antreibt. Wie viel Macht besessene Menschen gibt es heute? Bis hinein in die Gemeinden, wo es ja, Intrigen gibt und Ähnliches, um irgendetwas zu erreichen. Mögen wir davor bewahrt werden? Mögen wir wissen, dass das Herrschen über andere nicht unsere Aufgabe ist? Denn die Schrift sagt uns, und Petrus tut das auch, ihr seid nicht Herrscher der Gemeinde, sondern wir sind Mitarbeiter Gottes. Siebter Punkt, vielleicht nicht so die Gefahr für uns, wenn es um Talismane geht und sogenannte Glücksbringer, die Bibel nennt sie Pharmakeia, also Zauberei. Ja, das Hufeisen am Kühlergrill, das Kreuz um den Hals, das vierblättrige Kleeblatt, ich weiß es nicht, der Teddy in der Hosentasche und die Kastanie, die mir Glück bringen soll. Also solche Dinge haben wir wahrscheinlich nicht an uns. Es ist eine Form des Aberglaubens, aber es ist zu beobachten, und steht auch schon im Alten Testament, dass auch Glaubende das machen. Und es ist nicht zu fassen. Der Tempel im Alten Bund, auch die Vision des Tempels, die götzendienerische Vision bei Hesekiel, da steht Hesekiel 27, Entschuldigung, Hesekiel 7, Vers 20. Und seinen zierenden Schmuck hat es zu Hoffart gemacht und für Hoffart gebraucht. Und ihre Gräuelbilder, ihre Scheusale haben sie daraus verfertigt. Darum habe ich ihnen denselben zum Unflat gemacht. Also sie haben auch da Schmuck und Schmuckgegenstände in Götzenbilder verwandelt und in den Tempel gebracht. Das hat im Tempel nichts zu suchen. Wenn ich ein Problem habe, spreche ich mit meinem Herrn. Wenn ich Hilfe brauche, ist mein Herr, der Christus, in und um mich. Ich brauche nicht diesen Talisman, an den ich mich festhalten muss, weil der kann mir nicht helfen. Das ist mit Händen gemacht, es kann nicht mal reden, wie uns auch Jesaja deutlich sagt, geschnitten. Aus einem Teil schnitzt er einen Götzen, den anderen Teil des Holzes nimmt er und macht dafür damit Feuer und kocht sich die Suppe. Also was für ein Gott. Und das haben wir nicht nötig. Sondern in uns, inne wohnend, ist der Geist, der Christus, ist Gott. Und deswegen, wenn das so ist, haben wir keinen Anteil mit diesen Idolen, wie immer sie aussehen mögen, wie sie auch heißen mögen. Kommen Sie in den letzten zwei Versen. Und zwar Korinther 6, 17 und 18. Und auch hier ist interessant, dass Paulus aus Jesaja 52 eine Prophetie auf die Rückkehr Israels benutzt, um der Ekklesia, der Leibesgemeinde des Christus, etwas zu sagen. Und so wie sie schon aus Ägypten ausgezogen sind, wie sie schon aus Babylon ausgezogen sind, sollen sie auch jetzt aus den Nationen herauskommen und wieder ein Volk werden. Und das greift Paulus auf, diesen Gedanken, und sagt hier 2. Korinther 6, 17 und 18, darum kommt ihr raus aus ihrer Mitte, sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allhaltende, der Pantokrator. Ja, kommt heraus, unser Bruder Heinz hat vorhin schon den Abraham erwähnt, das war ja die Kurzpredigt am Anfang, jetzt machen wir das ausführlich, und ich finde das gut, weil auch diese Gedanken sich dann besser einprägen, wenn man sie zweimal hört. Da steht in 1. Mose 12, Vers 2 ja der Segen, in dem Gott zu ihm sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen, geh dahin in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh für dich, steht da im Kontext. Geh für dich. Lech lecha, Hebräisch, wer es lernen will, es ist interessant, wie der Hebräer sich ausdrückt, das hebräische Denken mal kennenzulernen, ist großartig, wie unser Gott in dieser Sprache auch seinen ganzen Heilsplan fest verankert hat. Es ist etwas wirklich Wunderbares. Und jetzt sagt das Wort uns, dieser Abraham, hieß er ja noch zu dieser Zeit, soll herausgehen. Wo war er denn? Abraham war in Chaldea, das heißt in Ur in Chaldea. Das ist fast am Persischen Golf. Das ist da, wo der Euphrat fließt, bis hoch in das Gebirge, in die Türkei, von wo er ja kommt. Und es ist nicht weit von Babel. Also Babel sind vielleicht 100 Kilometer davon, so ungefähr. Genau 120, 180. Legt mich nicht fest. Also da südlich von Babel, fast am Persischen Golf, war dieses Ur in Chaldea. Die Chaldea im 18. Jahrhundert vor Zeitrechnung war ein götzendienerisches Volk. Die waren voller Götzen. Und der Abraham war ein Götzendiener ersten Ranges. Er hatte viel Geld. Und wir kennen das auch aus weltlichen Berichten. Die hatten ihre geschnitzten Bilder in ihren Zelten stehen und in ihren Häusern. Es war eine Zeit des Götzendienstes in Hochkultur, könnte man sagen. Und jetzt heißt dieser Ort Ur. Das hebräische Wort für Licht heißt Ohr. Und das sind dieselben Buchstaben. Im Hebräischen ganz genau gleich geschrieben. Da ist kein Unterschied. Der einzige Unterschied ist, es sind ja drei Buchstaben. Ich sag's mal mit unseren Buchstaben, versteht ihr das besser? Es ist ein A, ein W und ein R. Die stehen nur hintereinander. Und die stehen bei Licht hintereinander und auch bei Uhr stehen die hintereinander. Das klingt zwar wie zwei Buchstaben, sind aber drei. Und der einzige Unterschied, der aller einzige Unterschied ist, dass das mittlere in unserer Sprache W, das war im Hebräischen, nicht als O, sondern als U gesprochen wird. Also Ohr oder Uhr, das alles spricht man im Hebräischen nicht. Das ist nur so der Knacklaut in der Kehle. Das ist also kein Buchstabe in unserem Alphabet. Das heißt doch, wenn Ohr das Licht ist und Ur aus diesem Ur soll er herauskommen, dann könnte man sagen, wenn das götzendienerische Zentrum der damaligen chaldäischen Weltherrschaft war, dass er aus einem falschen Licht herauskommen musste. Nehemia schreibt Kapitel 9, Vers 7 zu dieser Tatsache: Du bist Yahweh, Gott, der du Abraham erwählt hast, und ihn aus Ur in Chaldäa herausgeführt und ihm den Namen Abraham gegeben hast. Also Abraham als Vater einer Menge, Abraham als Vater der Höhe. Also er war ein Vater der Höhe in einem falschen Licht und musste herausgehen aus falschem Licht und ein Vater der Menge werden, der Glaubensvater der Menge der Glaubenden, die es bis heute gibt. Und der Abraham hat nicht gezögert. Er hat seine ganze Umgebung zurückgelassen, hat sich ein Zelt genommen, wahrscheinlich ein großes, denn es waren viele Leute und viele Tiere, und ist losgezogen, den ganzen grünen Halbmond hoch, zunächst bis nach Haran, das ist fast in der Südtürkei, Syrien wahrscheinlich heute, und hat dort den Aufenthalt gehabt, da starb sein Vater und dann ging er weiter nach Kanaan, wieder nach Süden. Also wenn du auf die Karte guckst, diesen ganzen grünen Halbmond ist er lang gewandert, um wohin zu gehen, wo er nicht wusste. Gott hat ihn geführt und er hat sich auf Gott verlassen. Er ging für sich. Er hat seine ganze Familie, Verwandtschaft, das ganze Drumherum, die Nachbarn, die Vereine, was es alles gibt, seine götzendienerische Umgebung zurückgelassen. Er hat das alles verlassen. Und wir können ja glauben, es ist zweischneidig an den Gefühlen, wenn man all das verlassen muss in Gänsefüßen, weil das lebende Wort einen dazu treibt. Man verliert seine sämtlichen sozialen Bindungen dadurch. Das kann sehr schmerzhaft sein, aber man gewinnt etwas Neues dazu. Jesus nennt es hundertfältig. Das, was du aufgegeben hast, kriegst du hundertfältig zurück. Und so ging es auch Abraham. Er hat tausendfach zurückbekommen als Vater der Glaubenden. Und wenn wir aus dem Alten herausgehen, wenn es auch verlustreich ist und uns etwas Neuem zuwenden, weil es das Wort so will, ist das immer ein Segen für uns und für die, die mit uns sind. Das war im Alten Bund Abraham als Beispiel und Glaubensvater für uns. Wenn wir im Neuen Bund hineinschauen, gibt es auch sowas. Ein schönes Beispiel, was uns Paulus gibt selber. Der Lukas berichtet in Apostelgeschichte 19 davon, ab Vers 8, und ich möchte die zwei Verse 8 und 9 mal lesen. Und überleg mal, wenn du die Verse liest, ob das nicht auch auf uns zutreffen könnte, was hier steht. Also, Paulus schreibt, Lukas schreibt über Paulus: Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen der Regentschaft Gottes überzeugte. Soweit, so gut. Jetzt aber, Vers 9. Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge in der Synagoge, vor der Menge übel redeten von dem Wege, der Weg, Christus, die Christen damals, also übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Johannes unterredete. Also was hat Paulus gemacht? In der Synagoge konnte er nichts mehr werden. Da waren welche gegen den Christus, gegen das Wort und haben übel geredet von dieser Verkündigung des Paulus. Und da hat er seine Jünger genommen und ist in die Schule gegangen. Wir sind hier in der Musikschule. Warum sind wir in der Musikschule? Warum sind wir in der Musikschule? Kann man diese Predigt vielleicht gerade noch, ich weiß es nicht, oder die Predigten, die wir hier hören, in einer Gemeinde, die hier um uns herum ist, halten? Kann man in die Synagoge gehen und diese Predigten halten, die wir hier in Büdingen hören? Ich glaube nicht. Und ihr könnt es mir glauben, vor 10 oder 12 Jahren, oder 14, ich habe schon wieder vergessen, habe ich das probiert. Und ich habe den ganzen Ratschluss Gottes in freien Gemeinden und in Hauskreisen freier Gemeinden verkündet. Auch immer nur einmal. Und dann war es zu Ende. Niemand hat mich wieder eingeladen. Und verstehst du, mir bleibt nichts weiter übrig, wie dem Apostel Paulus, die Predigten in der Schule zu halten, weil dann in der Gemeinde es nicht geht. Man kann Sauerteig nicht entsäuern, indem man neues Mehl drauf kippt, sondern was passiert? Paulus sagt ganz eindeutig, ein wenig Sauerteig durchsäuert die ganze Masse. Wir können die Religionen unserer Zeit, die Religionssysteme, die Kirchen und Gemeinden und auch wenn ich hier vielleicht anlegen sollte, nicht reformieren. Wir können sie nicht durch gutes Mehl oder unsere Anwesenheit verbessern. Wir können nur eins machen, wir können in die Musikschule gehen oder in die Schule des Johannes und dort unsere Predigten halten oder uns einen anderen Raum suchen, um das zu tun. Er meint, die Religionssysteme verändern zu können, wird Schiffbruch leiden und sich selbst viele Schmerzen dazu. Das haben schon andere Leute probiert. Wenn wir in den alten Bund nochmal zurückschauen, die Aufforderung, Babylon zu verlassen, schreibt Jeremia 51 im Kapitel 51 im Vers 9. Wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht genesen. Es ist nicht genesen. Verlasst es. Lasst uns ein jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht, das Gericht Babylons, reicht bis an den Himmel und erhebt sich bis zu den Wolken. Also herausrufen, warum heißt denn die Herausgerufene herausgerufen? Weil sie herausgerufen ist aus religiösen Systemen, aus Götzenkulten, aus Traditionen, was immer es sein mag, aus menschlichen Überlieferungen. Wir sollen daran keinen Anteil haben. Paulus schreibt, Philosophie, Mythologie, Überlieferung der Menschen ist leerer Betrug, Kolosser 2, Vers 8. Deswegen sind wir aus diesen Dingen herausgerufen. Ich komme zum Ende. Wir haben noch ein Bild im Alten Bund. Da heißt es in Buch Ruth, Kapitel 2, Vers 8. Boas sprach. Boas war eine Prophetie auf den Christus. Ein prophetischer Darsteller des Christus. Boas sprach zu Ruth. Eine prophetische Darstellung auch der Ekklesia. Hörst du, meine Tochter? Und jetzt kommt die Anweisung. Und die gilt uns, der Leibesgemeinde. Geh nicht, um auf einem anderen Felde aufzulesen. Und geh auch nicht von hinnen oder von hier fort, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. Eine Anweisung des Boas, des Christus an seine Ekklesia, nicht auf anderen Feldern aufzulesen. Unser Feld ist das Wort. Und dieses Feld ist so groß, viele tausend Verse umfassend, da reicht unser kurzes, irdisches Leben nicht aus, um auf diesem Feld zu Ende zu kommen mit dem Auflesen. Und dann sagt Paulus in diesen Worten, und das ist der Schluss ja hier, wenn ihr das so macht, dann seid ihr meine Söhne, meine Töchter, und ich bin der Allhaltende, der euch hält. Und deswegen hat die Ekklesia die Freiheit in Christus, als Kinder Gottes die Zusage, auch Erben zu sein. Die Ekklesia sind Hausbewohner Gottes. Sie haben ihn Zuführung zum Vater. Sie sind im Geist geführt. Sie sind im Geist der Sohnessetzung geführt. Und sie sind Erben all dessen, was verheißen ist. Und wenn das so ist, und wenn wir das glauben, dann haben wir mit dem Götzendienst unserer Umgebung, mit den Idolen unserer Zeit, nichts zu tun. Und wir mögen unser Leben prüfen und feststellen, ob es solche Idole möglicherweise auch in unserem Leben gibt. Ich fasse zusammen. Paulus ermuntert uns hier in 2. Korinther 6, 14 bis 18, nicht uns unter ein andersartiges Joch zu begeben, keine Gemeinschaft zu haben mit Licht und Finsternis, mit Christus oder Belial, Götzenbilder, Idole zu meiden und herauszukommen aus den traditionellen Bindungen dieser götzendienerischen Umgebung, in der wir wohnen. Wir können unser Land nicht verlassen, wie Abraham, aber wir können geistlicherweise unser Land verlassen und ein geistlich neues Land betreten, nämlich das heißt, herausgerufene zu sein von unserem Herrn und Christus und Retter. Amen.